begrüße Sie ganz herzlich in der Lebenshilfe bei Radio Horeb. Mein Name ist Anjuta Engert. Schön, dass Sie mit dabei sind heute, wenn wir uns fragen, wie wir den Sonntag in der Familie wieder neu, lebendig, als eine Mitte, aus der wir leben, gestalten können. Und dazu bin ich verbunden mit Frau Magister Maria Prügel aus Salzburg. Grüß Gott, Frau Prügel.
Ja, grüß Gott, Frau Anjuta Engert, liebe Hörerinnen und Hörer von Radio Horeb.
Sie arbeiten im Referat für Ehe und Familie und sind bestimmt vielen bekannt, auch über Ihre Veröffentlichungen, über Ihre Broschüren, die Sie fortwährend eigentlich herausgeben. Sie sind unentwegt dabei, Traditionen, christliche Traditionen, die verloren gegangen sind, ins Wort zu fassen und das auch lebbar und praxisbezogen für Familien oder für Christen an den unterschiedlichsten Stellen im Leben auch brauchbar zu machen. Unter anderem haben Sie auch die Religionsbuchreihe Glauben und Leben herausgegeben. Sie sind gründendes Mitglied der Bewegung Hauskirche. Ja, und wie gesagt, Sie geben eigentlich immer wieder Schriften heraus, unter anderem eben auch eine, wo es darum geht, wie wir den Sonntag wieder neu begehen können. Da heißt es, die Schrift heißt, die Kirche erwacht in den Häusern. Es geht um eine Kultur in Familie und Gesellschaft und die wieder neu zu entdecken und auch zu fragen, was bedeutet eigentlich die christlichen Traditionen, die dahinter stecken. Denn was den Sonntag anbelangt, so gilt seit dem Jahr 321 am Sonntag von der Arbeit zu ruhen. Aber immer wieder und immer öfter, wie es scheint, wird am arbeitsfreien Sonntag gerüttelt. In vielen Ortschaften werden verkaufsoffene Sonntage als Highlight zelebriert. Der Mensch, ein auf Konsum getrimmtes Wesen, dessen höchster Freizeitwert sich im gemeinsamen Einkaufen gehen erschöpft? Oder wie sollen Familien sonst ihr Wochenende eigentlich verbringen? Die Sportvereine sind ebenso schon in die Bresche gesprungen und halten ihre Turnierspiele sonn- und feiertags ab. Und was gehört noch zu einem erholsamen Sonntag? Für viele Menschen sicher die frisch gebackenen Sonntagsbrötchen vom Bäcker. Aber für Christen bleibt der Sonntag nach wie vor der Herrentag, an dem es gilt, sich auf die Quellen der eigenen Herkunft zu besinnen. Wie können also selbst Christen diesen Sonntag und vor allem auch diese Freude an christlichen Sonntag wiederentdecken? Der Frage wollen wir uns heute stellen. Frau Magister Prügel, es ist ja so, dass wir den Sonntag eigentlich brauchen. Aber oft haben wir das Gefühl, das ist überhaupt nicht mehr im Bewusstsein der Menschen, selbst im Bewusstsein der Christen nicht mehr vorhanden, dass eigentlich wir den Sonntag brauchen und nicht umgekehrt.
Ja, das ist richtig. Wir werden hören und wir sollten darüber nachdenken, dass Dinge, die scheinbar nur Gott wichtig sind, zum Beispiel, dass er einen Tag der Woche sein besonderes Eigentum nennt. Wir werden sehen, wenn wir darüber nachdenken, meditieren, das genügt nicht, wenn wir heute diese Sendung machen, wir müssen es alles neu und wieder entdecken, dass das, was Gott so wichtig ist, das ist nicht nur für Gott wichtig, sondern es ist ihm wichtig, weil es für den Menschen wichtig ist. Und der Sonntag, natürlich alle Tage und jede Zeit gehört Gott, aber der Sonntag ist Gottes besonderes Eigentum. Es ist Hoheitsgebiet Gottes. Gott nennt also einen Tag der Woche sein Eigentum und beschenkt den Menschen mit der Verpflichtung, diesen Tag zu heiligen. Wir werden über diese Verpflichtung, die angeblich ein Geschenk ist, noch sprechen werden. Also gilt das aber auch heute? Und warum legt Gott so einen großen Wert darauf, dass er dazu sogar ein eigenes Gebot ausgibt? Das dritte Gebot der 10 Gebote Gottes. Und wir werden entdecken, dass was scheinbar nur für Gott wichtig ist, für den Menschen eine große Bedeutung hat, eine existenzielle Bedeutung hat. Johannes Paul II. Sagt einmal diesen unglaublich tiefen Satz, die Gebote Gottes, ich zitiere, die Gebote Gottes insgesamt, und wir sind heute beim dritten Gebot, die Gebote Gottes eröffnen uns die einzig authentisch menschliche Zukunft. Sie sind nicht eine willkürliche Auferlegung eines tyrannischen Gottes. Diese Gebote Gottes hat Jahwe in Stein gehauen, aber zuvor noch hat er sie in jedes menschliche Herz eingeschrieben und eingeschrieben als moralisches Gesetz, denn er sagt in Jeremia 31, 33, ich lege mein Gesetz in ihr Inneres und schreibe es ihnen aufs Herz. Die Gebote Gottes sind gültig und aktuell überall und jederzeit, also universal nennt man das, auch zu allen Kulturen, zu allen Zeiten. Mhm. Die 10 Gebote Gottes zeigen, dass der Herr der einzige Gott ist, und dass jede andere Gottheit und Autorität der Menschen nur versklavt. Und wir, Sie haben das in der Einleitung ja so wunderbar gesagt, die heutige Zivilisation und die heutige Säkularisation, die bringt ja den Menschen nicht Freiheit. Die versklavt ihn ja neu und zwar enorm. Also die 10 Gebote Gottes zeigen, dass der Herr der einzige Gott ist und dass jede andere Gottheit und Autorität den Menschen versklavt, weil sie die Würde des Menschen zu Fall bringt.
Das ist eben wahrscheinlich genau der Punkt, an dem sich die Geister scheiden. Sie sagen ja, der Sonntag ist ein Herrentag und Gott war eher so wichtig, dass er ihn als Gebot aufträgt, den Menschen, nämlich den Sonntag zu heiligen, die sonntägliche Eucharistiefeier, daran teilzunehmen, die Arbeit ruhen zu lassen. So, jetzt verstehen die Menschen das aber von außen gesehen erstmal als eine auferlegte Verpflichtung, wie eine Last auf den Schultern. Aber genau das soll es ja nicht sein. Es soll ja die Befreiung sein. Es soll ja die Nahrung sein. Es soll ja auch die Begegnung mit Christus sein. Und selbst dieser Zeitgeist, den wir heute haben, ist ja auch schon so ins christliche Bewusstsein eingedrungen, dass es gar nicht so schwer ist, hier den Schalter wieder umzulegen. Frau Magister Prügel, Sie sagen ja selber, das können wir jetzt natürlich hier in einer Sendung nicht wieder um 180 Grad drehen. Das braucht Zeit. Aber wie gehen wir das an, dass wir hier einfach wirklich auch einen Bewusstseinswandel schaffen?
Naja, wir stehen in Zeiten der Säkularisation und zwar enorm, ja. Besonders in Europa. Wir stehen in Zeiten der neuen Evangelisierung. Wenn auch der Papst und auch Johannes Paul II., sie sagen, wenn man nur das anschaut als Gebot, dann wird es sozusagen bedrückend und dann wird es eine Belastung. Wenn man aber wieder entdeckt, dass es eine Pflicht der Liebe ist, also nicht eine dumpfe Pflicht eines missgünstigen Schöpfergottes, sondern ein Gott, der genau weiß, wie leicht der Mensch in andere Abhängigkeiten und Neuversklavungen kommt, für den ist es wichtig, es als Gebot, als universales Gebot zu wissen. Es kann nicht dabei bleiben. Er muss verstehen lernen, er muss sich weiterbilden, warum die Eucharistiefeier das größte Highlight im Herrentag ist. Wir werden darüber noch sprechen, aber ich glaube, es braucht eine neue Katechese darüber, was die Eucharistiefeier eigentlich ist und warum sie der Höhepunkt ist für Gott und für uns selber und warum wir uns an diesem Tag anders benehmen, anders anziehen vielleicht, die Arbeit so weit wie möglich, vor allem die knechtliche Arbeit, so heißt es ja, ruhen zu lassen, weil die Arbeit bei aller Freude, die man auch an der Arbeit hat, doch eine auch knechtliche und versklavende Wirkweise haben kann. Wir sprechen heute durchaus auch von Workaholic, wo Menschen nicht alle sind dazu verpflichtet. Manche finden auch das richtige Maß nicht mehr dazu. Also in erster Linie würde ich sagen, es muss uns bewusst werden, dass die Gebote Gottes universal sind, es muss uns bewusst werden, dass der Sonntag das besondere Eigentum Gottes ist, über das wir nicht verfügen können. Wir können 6 Tage in der Woche arbeiten und quasi unsere Hochheitstage machen, aber der 7. Tag, oder eigentlich der 1. Tag, der Sonntag ist der 1. Tag, der Schabbat war der 7. Tag, der Sonntag ist der 1. Tag der Woche. Das ist besonderes Eigentum Gottes. Und darum belegt er das auch mit einem gewissen Lebensstil.
Also Eigentum Gottes, sogar eine Art Privileg. Papst Benedikt XVI. Sagte wörtlich einmal, wir müssen die Freude des christlichen Sonntags wiederentdecken. Wir müssen voll Stolz wiederentdecken, was es für ein Privileg ist, an der Eucharistie teilzunehmen, die das Sakrament der erneuerten Welt ist. Ja, sehr schön gesprochen. Frau Magister Prügel, vielleicht können Sie uns auch mal den besonderen Sinn, Sie sprechen von einem fünffachen Sinn des Sonntags, erklären.
Ja, Ich zitiere da, ich habe mit einem großen Gewinn, Johannes Paul II. Hat ein Dokument geschrieben, Dies Domini, der Tag des Herrn. Er spricht dort von einem, ist übrigens dann auch im Katechismus nachgeholt, dort kann man das auch nachlesen, und zwar der Sonntag. Wir feiern den fünffachen Sinn des Sonntags, und zwar wir feiern die Schöpfung aus der Hand des Vaters, ja, und zwar an dem Tag hat Gott geruht nach biblischem Bericht und hat sich gefreut, hat gefeiert. Die Schöpfung war beendet. Der siebte Tag war das. Wir feiern zweitens die Erlösung durch Jesus Christus. Wir feiern, es ist ja jeder Sonntag ein kleines Ostern, ein kleiner Ostersonntag. Übrigens das wichtigste Ereignis der Weltgeschichte überhaupt. Wir feiern drittens die Gründung der Kirche im Heiligen Geist. Die Kirche zu Pfingsten offenbar geworden, aber schon vor dieser Zeit in Gottes Plan anwesend. Und die Kirche, sie ist unsere Heimat, unsere Mutter, unsere Geborgenheit. Wir feiern viertens den ewigen Sonntag im Himmel, denn wir feiern zum Beispiel den letzten Sonntag des Kirchenjahres. Es ist der Christkönigssonntag, er kommt bald wieder. Erinnert uns unter anderem auch daran, dass ein Sonntag einmal für uns auch der letzte sein wird. Und dann treten wir ein in das eigentliche Leben, in unsere ewige Heimat, wie es heute auch in der Lesung, in der Liturgie heißt, unsere Heimat ist im Himmel, Philipperbrief. Und wir feiern fünftens den Tag der familiären Gemeinschaft und Arbeitsruhe. Also schon daraus wird erkenntlich der fünffache Sonntag und auch die richtige Reihenfolge. Denn heute, viele kirchliche Organisationen sind ja auch säkularisiert und sprechen vor allem heute vom Familiensonntag und natürlich vom arbeitsfreien Sonntag. Aber wir sehen in der Reihenfolge, in der biblischen Reihenfolge, ist es der fünfte Sinn. Er ist sehr wichtig, aber es ist der fünfte Sinn des Sonntags.
Und es heißt, der Sonntag hat so einen hohen Stellenwert, dass es heißt, wer diese Pflicht zur sonntäglichen Eucharistie absichtlich versäumt, der begeht eine schwere Sünde, so nach dem Katechismus der katholischen Kirche. Das mögen natürlich viele heute gar nicht so wahrhaben, denn schließlich sind die Einwände wahrscheinlich oft so, dass Sonntag, also der Gottesdienst, dem säkularen Konzept des Wochenendes untergeordnet wird, wie es auch Papst Johannes Paul II. Einmal ausgedrückt hat. Und dass viele Familien auch meinen, nun, das ist doch der einzige Tag, an dem ich ausschlafen kann, ein gemütliches gemeinsames Frühstück einnehmen kann oder gar einen Ausflug planen kann. Ja, kann man denn da nicht so auf die Vorabendmesse ausweichen? Ist das nicht ebenso Einhaltung der Sonntagspflicht?
Naja, ich selber komme aus schon bereits verschiedenen Berufen. Einer meiner Berufe vorher war also Krankenschwester und Operationsschwester. Ich hatte sehr viele Dienste am Sonntag zu leisten. Ich habe sie übrigens auch heute in meinem jetzigen Beruf sehr viele Dienste zu leisten. Ich war auch einmal, als ich jünger war, habe ich auch diese Frage genauso gestellt und habe gedacht, naja, ich arbeite einfach am Sonntag, also ich mache mir den Sonntag, feiere ich mir in der Mitte oder irgendwann. Ich muss sagen, ich bin froh, dass ich diese irgendwo auch Krise erlebt habe. Ich habe auch erlebt, was dabei verloren geht. Und ich darf sagen, ich habe es dann wieder gefunden und eben, das möchte ich sagen, ich habe mich dann vertieft. Warum diese Dinge und warum ein Gebot und warum Eucharistiefeierpflicht und so weiter. Also das möchte ich eben sagen. Es nützt überhaupt nichts, wenn jemand nur dumpf sagt, sozusagen in einem nur dumpfen Gehorsam, also es ist Pflicht, frag nicht lang, tu es einfach. Also der wird geistlich keinen Gewinn haben. Und diese Dinge sind dann tatsächlich, übrigens auch das Fasten, unfreiwilliges Fasten kann sogar, hat auch negative Folgen. Unfreiwillig diese Dinge auf Dauer tun, hat negative Folgen. Es wird dumpf und vor allem, es bringt keinen geistlichen Gewinn, um die Versuchungen, es dann zu unterlassen, sind enorm groß. Also die Eucharistiefeier Man muss sich das einfach einmal vorstellen. Man muss die Eucharistiefeier neu entdecken. Wir sehnen uns heute, wir sehen ein neues Streben nach Gnade. Ich erinnere nur an die ohnehin schmerzliche Situation, dass viele Menschen, die in der irregulären Situation einer wieder geheirateten Beziehung oder auch in den ganzen vorehelichen Beziehungen, in denen Jugendliche heute einfach zusammenleben, Sexualität praktizieren, in einer sogenannten gestohlenen Ehe, sie dürfen zur Sonntagsmesse gehen, sie sollen gehen, aber sie dürfen nicht zum Tisch des Herrn gehen. Und interessant ist, dass überall dort, wo etwas dann nicht sinnlos verboten, sondern begründet verboten ist, und zwar nicht von der Kirche, sondern von Gott. Die Kirche legt das Gebot und das Gesetz Gottes ja nur aus. Und überall dort wird plötzlich interessant und plötzlich begehrt. Also, die Eucharistiefeier, das muss man wissen, ist ja der Höhepunkt der Gnadenquelle. Die Eucharistiefeier, das ist ja, dort ist die Quelle der Gnade am größten geöffnet, vor allem auch in der Kommunionfeier ist die Quelle der Gnaden, und danach sehnt man sich eigentlich. Und wenn man die Eucharistiefeier wieder versteht, dann weiß man, was dort alles Großes passiert. In der Eucharistiefeier, und deswegen muss man auch rechtzeitig kommen, soll nicht zu spät kommen, gibt es zuerst einmal ein Sündenbekenntnis und eine Sündenvergebung, mit Ausnahme eben der schweren Sünden, die dann sakramental losgesprochen werden müssen. Also es gibt eine Vergebung der Sünden. Es gibt dann höre ich das Wort Gottes, aus dem Alten Testament, aus dem Neuen Testament, die Worte Jesu selber, das Evangelium, also ich höre das Wort Gottes. Und das ist nicht irgendein Brief, der vorgelesen wird, es ist der Herr, der mit mir spricht. Und jeder, der sich darauf vorbereitet, und wir werden auch darauf noch zukommen, dass man schon am Abend zuvor in der Familie Lesung und Evangelium lesen soll, der wird erleben, dass das Wort Gottes nicht nur vorgelesen wird, sondern Gott spricht zu ihm in diesem Wort. Das ist lebendig. Einmal ermahnt es ihn, einmal drängt es ihn, einmal beruhigt es ihn, einmal rüttelt es ihn auf. Alles das, weil es eben lebendig ist. Es ist nicht bloß ein Brief, der geschrieben worden ist vor so und so viel tausend Jahren. Also das ist das Wort Gottes. Dann kommt die Predigt, die hoffentlich eine gute ist. Und wir wissen, dass die Predigt in großer Krise steht. Darum gibt es auch die Bischofskonferenz in Rom, die jetzt gerade zu Ende gegangen ist. Und es ist der Ruf da, dass die Predigt endlich erneuert werden muss, und die Prediger sollen sich mehr an das biblische Wort halten und nicht irgendwelche Nachrichten erzählen und irgendwelche Geschichten. Dann gibt es die Fürbitten, also wir beten für unsere eigenen Anliegen und darüber hinaus für unsere Familie und darüber hinaus für die Welt. Ja? Und dann gibt es die Gabenbereitung, wo ich in der Gabenbereitung wird auf dem Altar Brot und Wein bereitet zu den heiligen Zeichen, aber der gebildete Laie weiß, jetzt soll er das Wasser seines Lebens hineingießen in den Kelch, der vorne steht auf dem Altar, ein geistiger Akt, hineingießen und mit der Bitte, Gott möge es vermischen, das Wasser unseres Lebens, das oft so trüb ist und so versumpft, es vermischen mit dem köstlichen, herrlichen Wein des Blutes Christi. Dann gibt es schließlich die Kommunion, die Gemeinschaft mit Christus. Wer zur Kommunion geht, das ist ja unglaublich. Das ist eigentlich das tiefste Einswerden Gottes mit mir und seine bleibende Gegenwart. Denn ich glaube fest daran, wenn ich in die Kirche gehe, dann ist mein erstes Gebet eigentlich, dass ich sage, Herr, ich glaube fest, dass du da bist im Tabernakel, dass du mich siehst, dass du mich hörst, dass du zu mir sprichst. Ich bete dich an. Ich bitte dich dass du mir hilfst, diese Zeit der Eucharistiefeier mit großem geistlichen Gewinn zu feiern und zu erleben. Also, und dann am Ende werde ich gesendet. Ich gehe nicht bloß hinaus und dann geht es so weiter. Ich erfahre die neue Sendung und den Segen. Also wenn wir die Eucharistiefeier wieder so verstehen, dann wissen wir und erleben wir es auch, dass sie das größte Highlight des Sonntags ist. Und natürlich muss auch ich das manchmal auf den Vorabend verschieben. Das hat unsere Lebenswelt mit sich gebracht und ich bin auch dankbar dafür. Aber es soll die Ausnahme bleiben, dass die Eucharistiefeier soll nicht an den Rand geschoben werden oder am Tag zuvor sozusagen, damit ich dann den Sonntag irgendwie nur bloß vergnügt leben kann, wie wir gesehen haben mit dem fünften Sinn des Sonntags, sondern es muss uns immer mehr brennen in der Seele, dass die Eucharistiefeier der Höhepunkt des Sonntags ist, der nicht ohne Folgen bleibt für den heutigen Tag und für die ganze Woche. Sodass die Eucharistiefeier eben ausstrahlt in mein Familienleben, in meine Arbeitswelt.
Ja, wir sehen und Sie sehen es auch, verehrte Hörerinnen und Hörer, wir sprechen überhaupt erstmal über diesen Höhepunkt, über die Quelle des Lebens, die Eucharistie am Sonntag. Hier in der Lebenshilfe, wo wir eigentlich noch darüber sprechen wollen, dass der Sonntag in der Familie wieder ja neu verlebendigt werden muss, oder wir fragen, wie können wir ihn denn auch gestalten? Zugeschaltet ist Frau Magister Maria Prügel vom Referat für Ehe und Familie in Salzburg. Ja, es gab im 4. Jahrhundert ja eine Schar überzeugter Christen, die sich zur gemeinsamen Gottesdienstfeier trafen, obwohl es verboten war, und die ihre Glaubensbekundung dann auch mit dem Leben bezahlten, weil sie vor Gericht aussagten, ohne Herrenmahl können wir nicht leben. Ohne Sonntag können wir nicht leben. Dieses Bewusstsein haben wir versucht, ein bisschen zu erleuchten. Das ist natürlich ein Prozess, wie Sie auch sagen, Frau Magister Prügel. Aber die Frage ist, wie können wir denn nun in der Familie auch diesen Sonntag so gestalten, dass er zu einer kleinen Auferstehungsfeier wird? Wie können wir uns auch vorbereiten und das innerlich vollziehen?
Lassen Sie mich noch ein kurzes Wort zu dieser Schar von Christen in der Urkirche kommen. Das muss man sich ja vorstellen. Sie haben ja, es gab ja nur die Zusammenkunft in den Häusern, es gab ja noch keine Basiliken, das war alles geheim, weil diese Christen durften sich nicht mehr niederknien vor dem Kaiser, der als Gottheit verehrt wurde, durften ihm keinen Weihrauch geben, und sie taten das sozusagen geheim. Und es ist unglaublich ergreifend, wie sie, und das muss man sich vorstellen, der Sonntag war ja damals nicht arbeitsfrei, da war ja ein Arbeitstag. Sie mussten sich irgendwie davon stehlen zur Eucharistiefeier. Und das war mit großen Unannehmlichkeiten zum Teil verbunden. Und es ist dann sehr genau überliefert, diese Gruppe Christen, am 12. Februar in Nordafrika war das, am 12. Februar 2004 in Karthago, Nordafrika, standen 49 Christen, 31 Männer und 18 Frauen mit ihrem Vorsteher vor Gericht. Sie sind in Abitane im Haus des Octavio Felix verhaftet worden, während sie den sonntaglichen Gottesdienst feierten. Und der Prozess endete mit der Hinrichtung aller Angeklagten. Und vor dieser Folterung fragte der Prokonsul, warum seid ihr trotz Verbot des Kaisers zum Gottesdienst gekommen? Und ihre Antwort lautete, ohne Herrenmahl können wir nicht leben. Das heißt, wir sind glücklich, dass der Sonntag arbeitsfrei ist und wir hoffen, das bleibt so und es ist auch immer wieder das Gericht dabei. Aber grundsätzlich muss man sagen, zu arbeiten am Sonntag ist nicht verboten als Gebot Gottes. Es ist eine Errungenschaft der Menschenrechte und der Staaten. Der Sonntag aber verpflichtet sind wir nur zur Eucharistiefeier. Das muss man sagen. So, und jetzt zur weiteren Frage. Wie können wir den Sonntag vorbereiten und feiern? Ich glaube, das war jetzt unsere Frage. Und da sage ich dann immer, ja, der Sonntag beginnt eigentlich schon ein bisschen so wie heute. Heute ist Freitag. nach alter Tradition ist der Freitag ein Fasttag. Auch da könnte man dumpf sagen, naja, ein Gebot der Kirche, kein Fleisch und ein persönliches Opfer bringen. Naja, die Kirche ist gütig. Sie verpflichtet, ihre Gebote sind nicht übermäßig. Also die Kirche sagt und kennt den Menschen, er soll ein Opfer bringen. Es ist der Tag des Todesleidens Jesu und daher ein Opfer bringen. Das wäre zu denken wie ein wöchentliches Training des Menschen, der einfach aus freien Stücken, aus freiwillig auf etwas verzichtet, aus Liebe zu Gott und, bitteschön, aus Training zu sich selber. Denn im Prinzip müssen wir alles auch trainieren, sonst können wir es nicht, wenn es dann darauf ankommt. Also dieses Training, auf etwas freiwillig zu verzichten, das nennen wir Tugenden, Tugend. Und der Freitag ist sozusagen ein Kontrast vom Genuss, den wir uns am Sonntag gönnen sollen. Wir sollen am Sonntag nicht sparen, wir sollen am Sonntag wirklich ein festliches Mahl und einen kleinen Überfluss haben. Aber damit das zum Tragen kommt, braucht es eine Kultur des Kontrastes. Sonst, ich kann nicht ständig überlegen, wie wir den Sonntag noch feierlicher und noch besser und noch. Ich muss dann sagen, also und warum verzichten wir auf diese Dinge während der Woche? Dann kommt das wieder zur Geltung. Das wäre also der Freitag, eine Überlegung, das Freitagsgebot, ein Gebot der Kirche, nicht ein Gebot Gottes, ein Gebot der Kirche, wieder einzuüben. Es geht oft um kleine Dinge. Vielleicht sagen dann heute, na, wir essen eh sowieso so wenig Fleisch. Ist gut, dann ist einmal am Freitag nur das Brot, nur trocken. Nur damit du spürst, wieder, damit der Geschmack auch gereinigt wird. Und du deinem Versuch, ein anderes Opfer zu bringen, man kann wirklich auch sehr gut sagen, mit schwierigen Menschen zusammenleben am Freitag, ohne dass man sich da furchtbar aufregt, das wäre auch ein gutes Freitagsopfer. Aber man soll schon nicht unterschätzen, diese Fastenopfer, wo ich vielleicht nur Wasser trinke und trockenes Brot esse, das hat schon was für sich. Das entdecken wieder andere Gruppen heute und machen es zu einer Modeerscheinung. So, dann ist der Samstag. Der Samstag dient dann schon der näheren Vorbereitung auf den Herrentag. Es ist der Mensch, ist eine Einheit. Er hat Sinne, er will sehen, hören, fühlen, riechen. Das heißt also, wir bereiten den Sonntag vor durch einen Einkauf und Zubereitung eines besseren Mahles. Und wenn es möglich ist, kann man sich am Samstag auch vorkochen, sodass man am Sonntag dann nicht furchtbar viel Geschirr und trotzdem ein festliches Mahl hat. Es ist sinnvoll, wenn man diesen Tag nimmt, um das Haus aufzuräumen, um den Schreibtisch aufzuräumen. Für Schüler, für Studenten bedeutet es durchaus, am Samstag die Hausaufgaben für die nächste Woche zu machen. Wir sollen alles tun, um den Sonntag frei zu halten. Wir werden erleben, was das für eine innere Freude, für eine Entspannung, für ein Freiwerden bedeutet. Also, feiern mit allen Sinnen, vorbereiten am Samstag, das heißt einkaufen, das heißt die Haare waschen, das heißt die Sonntagskleider vorbereiten, das heißt die Küche so weit wie möglich vorbereiten, ein festliches Mahl für den Sonntag und dann kommt der Abend. Und nach alter Tradition gehört ja der Abend schon zum nächsten Tag, liturgisch betrachtet, nicht astronomisch betrachtet, und zwar aus den Gründen, weil man am Abend, also muss vielleicht anders anfangen, wir erwachen am Morgen so gestimmt, wie wir am Abend ins Bett gegangen sind. Wer am Sonntag in der Früh erst nachdenkt und sagt, aha, heute ist Sonntag, der fällt irgendwie hinein in den Sonntag und ist auch schon wieder halb vorbei. Wir sollen den Sonntag am Abend, am Samstagabend beginnen durch, ja, wodurch? Ja, durch eine kleine liturgische Feier und vielleicht an diesem Abend, an diesem Tag besonders bewusst werden, dass wir eine Hauskirche sind, Das heißt, es bräuchte eine gemeinsame Abmachung, dass man sagt, wir, also heute Samstagabend, wir treffen uns verlässlich, die Familie, um an einer bestimmten Uhrzeit, 19 Uhr, ich weiß schon, nachher wollen dann die Jungen wieder fortgehen, aber es geht darum, eine gemeinsame Feier, die vielleicht auch begrenzt ist, aber sie doch zu machen. Das ist Kultur, an dem man dann seine Blue Jeans wegtut, ein festliches Kleid, ein nicht werktägliches Gewand anziehen. Es ist schön, wenn wir uns für den anderen schön machen. Das ist besonders bei den Eheleuten sehr wichtig. Ich erinnere mich noch an einen schönen Spruch eines alten Rabbi, der einmal gesagt hat, meine Frau am Schabbatabend, sie ist so wunderschön. Da tut sie ihre Schürze weg und da ist sie gerichtet und geschmückt. Sie ist so wunderschön. Ist ein schöner Gedanke. Gibt es auch am Samstagabend schon ein besonderes Mahl. Das muss ja nicht alles wieder überborden, aber ein besonderes, ein traditionell samstägliches kleines Mahl. Dann anschließend eine Vorfeier vom Sonntag. Das heißt dann eben, dass man den Schott zur Hand hat. Das ist das Messbuch der Kirche, das in jedes christliche Haus gehört. Das ist eben der Schott. Pater Schott hat das so herausgegeben. Darum heißt das so. Dort liest dann im günstigen Sinn der Vater die Lesungen vor, kann auch eine kleine Predigt geben. Warum denn nicht? Wir sind Laien und heute ist überhaupt die Stunde auch des Laien. Wir werden alle noch Katecheten werden müssen. Wir können uns ruhig in der eigenen Familie sehr unser Hauspriestertum sehr ausleben. Und dann anschließend einfach einen schönen Abend miteinander, der ein Gespräch und stressfrei endet. Noch einmal ein jüdisches Zitat möchte ich sagen. Die Juden sagen, am Schabbat ist die Sorge machtlos. Ich habe gedacht, ja, am Sonntag ist die Sorge machtlos, denn es ist der Tag des Herrn. Meine Sorgen, die kommen eher am Montag auch wieder zurück. Aber der Sonntag ist der Tag des Herrn, meine Sorgen sind also auch seine Sorgen. Irgendwo braucht es natürlich eine Disziplin, dass man das alles machen kann. Aber Wissen allein ist auch schon wertvoll. Damit möchte ich jetzt einmal wieder unterbrechen.
Ja gut, das ist ja schon mal ein ganzer Katalog. Auch an Ideen, wie wir uns auch schon auf den Sonntag vorbereiten können. Und wie Sie sagen, beginnt das ja eigentlich auch schon am Freitag, um einfach hier die Kultur des Kontrastes dem Sonntag vorzustellen, damit der Sonntag in seinem Glanz überhaupt auch erstmal erscheinen kann. Gerade in einer Gesellschaft natürlich, die von Konsum dominiert ist, ist das sicherlich wichtig, den Freitag vielleicht auch in der Familie als Fastentag einzuführen. Das kann ja die unterschiedlichsten Formen annehmen, ob es da einfach um Süßigkeiten geht oder ähnliches, ja, was einem dann eben auch schwerfällt.
Ganz genau.
Nach der Musik geht es hier weiter in der Lebenshilfe mit dem Sonntag in der Familie mit Frau Magister Maria Prügel und mit ihren Fragen. Sie haben eingeschaltet in der Lebenshilfe bei Radio Horeb. Heute mit dem Thema der Sonntag in der Familie mit Frau Magister Prügel von Referat für Ehe und Familie in Salzburg. Der Sonntag, der Tag der Schöpfung, auch das ist natürlich eine wichtige Bedeutung, dass er der Tag des Schöpfungs morgens ist, wie Papst Benedikt einmal gesagt hat, nämlich an dem Gott sprach, es werde Licht. Und deshalb ist der Sonntag auch das wöchentliche Schöpfungsfest der Kirche, das Fest der Dankbarkeit für Gottes Schöpfung und der Freude über sie. In einer Zeit, in der die Schöpfung durch unser Menschenwerk vielfältig gefährdet scheint, sollten wir gerade auch diese Dimension des Sonntags bewusst aufnehmen, so Papst Benedikt der 16. in einer Predigt über den Sonntag. Nun, wir haben viel gesprochen über den Sonntag, über die Bedeutung der Eucharistiefeier als Quelle und als Höhepunkt und natürlich auch darüber, wie wir den Sonntag in der Familie gestalten können. Und da haben sich nun auch schon erste Hörerinnen zu Wort gemeldet. Ich darf Frau Witt aus Haag begrüßen.
Ja, grüß Gott. Ich möchte zum einen sagen, dass ich Ihre Sendungen, Frau Prügel, sehr schätze und mir da auch schon sehr viele Anregungen geholt habe. Und zum anderen ist es aber schon so, ich meine, diese Anregung zum Beispiel, diese kleine Liturgie am Samstagabend oder wie auch immer, also das muss ich jetzt sagen, ist bei uns ganz und gar unmöglich. Ich denke, wenn zum Beispiel dann die Kinder so in der Pubertät sind, da ist ja auch teilweise so eine Anti-Haltung oder gerade wenn es den Eltern dann wichtig ist, dann machen es die Kinder gerade erst recht nicht, gerade aus Protest. Und also es ist jetzt für uns zum Beispiel so in diesem Stil einfach nicht lebbar. Ich muss ganz ehrlich sagen, ich mache es dann so. Für mich fängt der Sonntag so an, dass ich eben Samstagabend, wenn dann halt so die Arbeit getan ist, der Kleinste ist dann schon im Bett und so, dann lege ich da bei uns am Esstisch die Tischdecke auf, zünde eine Kerze an, ja, blätter den Kalender schon auf Sonntag und lese die Sonntagstexte und dann ja, höre ich Radio Horeb, die Hörergrüße. Das ist mein Beginn für den Sonntag. Also, aber mehr ist einfach nicht drin, weil ja, ich sage, da müssen alle an einem Strang ziehen.
Ja.
Und wenn das nicht geht, man kann es nicht überstülpen und ja.
Das, ja, ja, ja. Danke für diesen Beitrag. Völlig richtig, man kann einfach nichts nicht überstülpen. Ich denke mir manchmal, vielleicht wäre es einfach eine Hilfe, durchaus auch für die Pubertierenden, wenn die Eltern in dieser Zeit nicht aufhören, diese Feier für sich zu machen. Die Jugendlichen, das heißt, manche Eltern erzählen, die Jugendlichen gehen hinein, sehen, aha, die Alten beten wieder, gehen wieder hinaus, finden es aber letztlich nicht einmal so unangenehm, wenn sie nicht genötigt werden.
Mhm.
Und so prägt sich dann das eigentlich, wie soll ich sagen, Erziehung wirkt oft sehr viel später.
Mhm.
Und ich weiß nicht, wie es Ihnen geht, aber ich erinnere mich ja heute an viele Dinge, die meine Eltern und Großeltern damals getan haben, die ich heute denke, mein Gott, welche Weisheit. Damals habe ich es nicht verstanden, aber erlebt habe ich es damals.
Mhm.
Also ohne diesen Zwang, ich sage immer, es ist Toleranz, wenn Eltern das auch tun dürfen, obwohl die Jugendlichen das nicht wollen und protestieren. Die Eltern dürfen es tun. Es wäre eigentlich nicht richtig, wenn man es aufgibt, nur weil wir nicht alle mit tun,
mhm,
oder weil nicht, ja, es ist einfach eine Toleranz, die Eltern auch in Anspruch nehmen dürfen.
Mhm. Oder
in aller Unauffälligkeit, vielleicht in aller mit der ganzen Klugheit, mit alles das, aber um zu zeigen, es ist uns so wertvoll. Ohne dem können wir nicht leben.
Mhm.
Das wäre schon ein Signal.
Da wäre ein anderer Punkt zum Beispiel ja auch das Tischgebet. Gell? Ich meine, das
ja,
ist bei uns einfach üblich. Also zumindest eben also am in der Früh so ein kleines Morgengebet und,
ja,
und Mittag halt ein Tischgebet. Aber dann ist es schon so auch, ich meine, der eine blödelt, der andere schaut blöd. Muss
ja,
ich einfach ganz ehrlich
ja,
so sagen. Gell?
Ja, ja,
und das
ja,
ist manchmal schon eine Herausforderung, das dann beizubehalten.
Ja.
Und dass man es halt auch nicht, ja, dass es halt nicht ins Lächerliche gezogen wird, sondern einfach
ja,
noch was wert bleibt.
Ja, genau, genau.
Frau Witt, Sie sprechen wahrscheinlich auch ganz vielen Familien aus dem Herzen,
ja,
natürlich mit vielen Kindern. Und
ja,
wenn Sie verschiedene Altersstufen noch haben, dass da weniger manchmal mehr ist und dass
mhm,
man sich, glaube ich,
ja,
als Eltern da auch nicht überfordern darf.
Ja, mhm, das ist völlig richtig, ja. Das ist völlig richtig. Nur wenn man es ganz aufgibt, sagen mir eben Eltern auch, dass sie dann sehr leer werden.
Mhm, mhm.
Und was soll man dann sagen? Also aus Toleranz dann... Ich weiß nicht, ich weiß schon, das ist schwierig, dann die Zeit zu finden. Vielleicht ist es einfach auch manchmal notwendig, das ganz allein zu tun. Es tun ja auch viele, die Paten auch nicht mit. Aber dumm wäre, oder einfach schlecht wäre es, weil es einfach belastet ist, wenn man es dann einfach aufgibt.
Mhm.
Es ist immer so, es sind Sternstunden. Und man, wenn man das, wenn man sich anbindet an diesen Stern, dann hat man die Richtung nach vorne und nach oben, sagt man immer.
Mhm.
Wenn man es unterlässt, zieht es einem auch hinunter. Es bleibt, die Situation bleibt nicht einfach so, wie sie ist, sondern es zieht einem hinauf oder es zieht einem hinunter. Und das ist einfach auch alles wahr. Ich persönlich, gut, also ich bin ja auch nicht verheiratet, auch nicht Familie, aber ich selber erlebe es halt, wie geborgen ich dann bin, wenn ich den Sonntag wirklich sonntaglich erlebe. Und dazu gehört eben auch der Samstagabend.
Mhm.
Es gehört schon irgendwie, es stärkt einen Mann. Und die Familie erlebt dann auch die Familie erlebt dann doch auch den Segen durch einen gläubigen und betenden Menschen, aber natürlich ohne sich zu überfordern.
Gut. Frau Witt, ganz vielen Dank, dass Sie angerufen haben.
Danke, gut.
Ja, danke schön, auf Wiederhören. Und vielleicht ist es einfach auch wichtig, die Haltung dann zu ändern, wie Sie sagen, sich an den Stern zu binden.
Ja.
Denn etwas, was wir machen wollen und mit den Kindern in der Familie machen wollen, das kostet ja manchmal unglaublich viel Kraft. Und am Abend hat man vielleicht schon viele Punkte auch erledigt, die einfach so als kleine Pflichten zum Alltag auch gehören, sei es auch die Mithilfe im Haushalt und so weiter und so weiter, dass man da manchmal die Kraft gar nicht mehr aufwenden kann, um jetzt auch noch etwas Besonderes, was schon zum rituell oder ritual gewordenen Abendgebet dann noch gehört, auch noch aufzusetzen. Das ist vielleicht auch manchmal das Problem. Aber wie Sie sagen, da ist vielleicht manchmal auch eine gelassene Haltung wichtig und das von der Schönheit sich da bestrahlen zu lassen und da sich vielleicht auch dann Mut und Kraft zu holen, ist dennoch zu versuchen und zu tun. Ja, nun haben wir eine anonyme Hörerin warten lassen. Ich darf sie jetzt dennoch begrüßen. Grüß Gott.
Bin ich jetzt dran?
Ganz genau, Sie sind auf Sendung.
Was soll ich auflegen?
Nein, nein, Sie sind, ja genau, Ihr Radio ausschalten, dass wir nicht im Hintergrund...
Ich höre so schlecht.
Genau, schalten Sie einfach Ihr Radio aus und dann sprechen Sie. Dann hören wir Sie gut und dann hören wir auch keinen Widerhall.
Ich kann jetzt reden.
Ganz genau, Sie sind auf Sendung.
Jetzt, also gut.
Nein, jetzt haben wir da ein Problem, so verstehen wir, glaube ich, gar nichts. Sie müssten schon Ihr Radio ausschalten. Ja, gut. Jetzt. Hören wir Sie noch?
Ich bin zwar schon älter, aber ich wollte sagen, mit meinen Kindern, früher habe ich das auch gemacht. Und es ist einfacher oder schwieriger, je nachdem, wenn man alleinstehend ist. Und da habe ich eben auch am Samstagabend mir aus meinem schönen Frauen-Mutter-Heft oder Vorbereitungen von Sonntag das Evangelium und die Worte für den Sonntag nachgelesen und mit den Kindern irgendwie besprochen, wie sie eben noch zwischen 12 und 5 waren. Und dann ging man am Sonntag gemeinsam in die Kirche oder je nachdem eben zu der Zeit. Aber heute ist es ja schwierig, wenn die jungen Frauen doch Beruf und abends gibt es noch Termine, samstags gibt es ja so viele Vorträge oder Einladungen oder sonst was. Und heute haben sie selber Kinder und sind erwachsen. Die Oma ist hier und kann nur sagen, ich mache es weiter. Ich bin vollkommen mit den Texten, also die tue ich dauernd nachlesen und so und die Heilige Messe feiern. Aber die junge Generation, die geht den Weg, den sie heute alle gehen, leider. Und ich finde, es ist jeder Tag verloren, ein verlorener Tag, wenn man nicht mit irgendjemand, und sei es nur am Telefon, über die Liebe Jesu spricht. Und so muss das einfach weitergehen.
Da geben Sie doch ein schönes Zeugnis auch als Großmutter. Und ich glaube, das ist auch ganz wichtig.
Das ist das Allerwichtigste, und das müssen die anderen wissen, dass wir geboren sind, Gott zu loben, Gott zu preisen und ihm zu danken. Und allein wenn wir das als Nummer eins tun, dann tut er ja automatisch unsere Wege führen, dass wir so sind, wie wir sein sollen. Und ihm fürs Leben eben das bringen, was er uns in uns gelegt hat.
Ja, danke schön.
Ich glaube, das kann ich eigentlich im Moment nicht sagen. Danke.
Danke schön.
Dann höre ich jetzt zu.
Danke.
Ja, Frau Prügel, da klingt ja auch etwas an, was Sie auch schon gesagt hatten, nämlich die Abwesenheit vieler Großeltern. Das ist heute natürlich ganz schwierig, dass Eltern alles alleine schultern müssen. Und wie Sie es selber erlebt haben in einer Großfamilie, wo Sie sich im Nachhinein erst im Jugend- oder dann im Erwachsenenalter an vieles erinnert haben, was einfach da grundgelegt wurde durch das Verhalten der Großeltern.
Ja, die Eltern und Großeltern, ja.
Und das ist ja, denke ich, etwas, was jetzt auch die Hörerin ansprach. Sie lebt das weiter. Sie meinen vielleicht, die Enkel haben damit nichts zu tun oder das interessiert sie nicht, aber das ist vielleicht oft gar nicht so.
Ich glaube es auch nicht. Ich sage auch, ich habe auch viele Neffen und Nichten und so weiter. Und ich meine, die Jugend heute, sie hat es auch schwer. Sie hat rundherum ein anderes Beispiel und die glauben halt oft, dass die gläubigen Eltern, Tanten und so weiter nicht ganz auf der Höhe der Aufklärung sind. Das ist leider ist das so. Ich sage da manchmal erstens einmal, ich bete auch für sie, für die neue Generation und für den eigenen Stammbaum, für die eigene Jugend, die danach wächst. Ich denke auch manchmal, sie werden uns noch sehr brauchen als Hoffnungsträger. Es ist eine Zeit, die sehr schwierig ist. Vielleicht brauchen sie uns noch mehr als Zeugen des Glaubens und als die wirklich eine Hoffnung haben, die über das Irdische hinausgeht. Und dann werden sie es begreifen. Manchmal schenkt Gott durch Ereignisse, durch Sorgen, schenkt er dann auch manchmal Bekehrungen, die überraschend sind. Und dann ist plötzlich auch alles, was sie erlebt haben, auch mit einem Schlag, sagen sie dann, aha, deshalb hast du das so gemacht. Ah, wie hast du das gemacht? Natürlich, auf das würden wir uns freuen und warten wir. Dass unser Beispiel zu der Zeit, die Gott auch vorgesehen hat, bei den Jungen wieder greift. Ja, kann ich nur dazu so sagen.
Ein Fazit können wir sicher ziehen aus dieser Sendung, dass wir nämlich den Sonntag brauchen, dass wir einfach diese Kraftquelle brauchen, auch die Ordnung, die er uns letztendlich gibt, dass er eben nicht nur zu einem säkularen Konzept des Wochenendes verkommt, sondern dass er auch wieder neu frei machen kann, den Wert der Freiheit überhaupt auch schätzen lehrt. Und dass wir auch uns an diesem Sonntag frei machen können von der Sorge, wie Sie das jüdische Sprichwort zitiert haben, am Schabbat ist die Sorge machtlos. Wenn wir das schaffen, ja, wirklich sehr schön, wenn wir das aber auch schaffen, uns dann am Riemen zu reißen und die Sachen, die Erledigungen, die vielleicht da alle noch im Hinterkopf herumschwirren, sein zu lassen und uns auch versuchen, innerlich vorzubereiten. Ja, sicherlich. Der Sonntag, er muss wieder neu entdeckt werden, dass er uns auch durch die Woche hindurchträgt. Bei den vielen Gestaltungsmöglichkeiten, die Sie angesprochen haben, wo würden Sie den Anfang setzen, wenn jetzt da vielleicht viele zuhören, die in ihrer Familie sehen, das schaffe ich so alles nicht, aber vielleicht kann ich einen kleinen Anfang setzen, Frau Magister Prügel, diese Frage vielleicht als Abschluss.
Ja, also ich habe in diesem Buch Die Kirche erwacht in den Häusern analog, das ist ja das Wort, die Alten kennen das noch vom Romano Guardini, Die Kirche erwacht in den Seelen, das war damals die große liturgische Bewegung, habe ich das genannt, Die Kirche erwacht in den Häusern, eben die Hauskirche mit dem Hauspriestertum, die Entfaltung, die Neuentdeckung, dieses große, dieses moderne und zeitlose Konzept ist ja beides. Da habe ich auch ein eigenes Kapitel geschrieben über die liturgische Sonntagsgestaltung in der Familie und habe da 7 Möglichkeiten aufgezählt, einfachere, längere, feierlichere, einfachere. Ich persönlich empfehle zu beginnen, erstens natürlich, man könnte sich das Buch besorgen, kann man bei uns besorgen, wir lassen es dann zuschicken, da hat man dann diese Möglichkeiten drinnen. Ich persönlich liebe die schlichte Feier mit dem Wort Gottes vom kommenden Sonntag im Schott zu lesen, zu hören, dass das einfach vorgelesen wird, dass darüber ein Gespräch ist. Ich habe einfach zu stark erlebt, ich habe es ganz stark erlebt, wie wenn man am nächsten Tag das Wort Gottes wieder hört, das ist wie eine Wiederbegegnung und tatsächlich Gott spricht wie in ein vorbereitetes Herz hinein, weil die Predigten, ich muss es leider sagen, einfach so oft so dürftig sind, dass ich mir denke, die Menschen verhungern wirklich geistig bei solchen Predigten. Gott ist groß, er lässt den, der sucht, dem gibt er selber eine Auslegung, eine Predigt. Und das bedingt einfach, dass man das am Vorabend liest. Ich zitiere jetzt da meine Mutter, die auch diese Erfahrung gemacht hat. Und sie hat gesagt, ja, wenn man am Tag vorher das Wort Gottes schon liest, über Nacht, in diese Stille der Nacht hinein, da predigt der Heilige Geist. Da hat er sozusagen ein Sprachrohr. Und am nächsten Tag, man erwacht und man erwacht sonntäglich gestimmt, man erwacht festlich, schon das Frühstück ist festlicher, dann der Gang zur Kirche, die Predigt. Gott selber ist der predigt, dem, der sich ausstreckt und danach sendet. Und deshalb empfehle ich diese ganz einfache Vorbereitung am Samstagabend mit dem Schott, auch die Tagesgebete, auch das Tagesgebet der Liturgie. Es ist so kurz, es hat nur zwei Sätze, aber es hat seine innere Glut. Manche denken, die sind langweilig. Ja, ich kann nur sagen, weil sie nicht wirklich hinhören und vielleicht keine Einführung bekommen haben. Aber diese innere Glut der Tagesgebete, das ist so eine große Zusage Gottes. Mhm. Ich kann nur sagen, das ist ein großes Geheimnis, ein Mysterium. Ein Mysterium. Wenn man das nur in der Kirche hört und dann, wenn man nicht vorbereitet ist und den Schott auch nicht mit hat. Also ich könnte alle zusammen fragen nach der Messe, was heute für Lesung in der Evangelium war. Es würde es kaum jemand wissen. Und am Schluss ist dann immer noch diese Unsitte, dass bei den Messfeiern dann am Schluss werden noch alle Sachen angesagt, die mit vom Flohmarkt bis zum irgendwelchen Ball. Also es ist beinahe lückenlos dafür gesorgt, dass man nachher nichts mehr weiß. Aber wenn man vorbereitet ist und wenn man den Schott dann auch mit hat, ich ermutige, den Schott mitzunehmen. Das gibt auch Gespräche nach der Kirche, die führen eigentlich dann auch zu einem Glaubensgespräch. Die sagen, also was hast denn du da mit? Und dann habe ich die Möglichkeit, darüber zu reden auch. Also das ist eine, wie mir scheint, mittelmäßige Vorbereitungsmöglichkeiten. Es gibt noch kleinere und es gibt aber auch feierlichere.
Das ist natürlich wahr, uns läuft jetzt aber die Zeit davon. Aber was Sie sagen, das ist natürlich wirklich richtig, wenn wir die Lesung vielleicht schon gehört haben am Vorabend, dann fallen sie wirklich, wenn wir sie in der Kirche hören, nochmal auf einen bereiteten Boden und können wirklich ihre Wirkung vielleicht ganz anders entfalten.
Ganz anders. Ist meine
Über den Sonntag in der Familie haben wir heute gesprochen. Ich danke Ihnen ganz herzlich, Frau Magister Prügel vom Referat für Ehe und Familie in Salzburg, dass Sie zu Gast waren, dass Sie sich die Zeit hier genommen haben und uns auch Mut zugesprochen haben, uns wieder daran zu machen, in der Familie den Sonntag neu zu entdecken. Vielen Dank.
Ja, alles Gute.
Und auf Wiederhören.
Auf Wiederhören.
Die Kirche erwacht in den Häusern. Das ist das Buch zu der Sendung. Wenn Sie das nochmal nachlesen möchten, dann können Sie auch gerne sich direkt ans Referat wenden und das Buch bestellen. Die Adresse erhalten Sie von unserem Hörerservice unter der 0700 7525 7525. Der Hörerservice ist zu den üblichen Bürozeiten für Sie da. Mit diesem Hinweis geht die Lebenshilfe zu Ende. Ich wünsche Ihnen einen gesegneten Tag. Mein Name ist Anjuta Engert.